aufwirft. Anschließend möchte ich Frau Dr. Shanaz Najmabadi bitten, kurz uns darzustellen, welche Hintergründe die mit diesem Seminar verbundene Ethikdebatte hat in unserem Fach. Danach würde ich gerne Frau Dr. Lanik bitten, uns ihr Seminar vorzustellen und ihre Position zu dem Seminar darzulegen. Und ich freue mich auch ganz besonders, dass wir im Anschluss an den Beitrag von Frau Lanik Herrn Dr. Harms gewinnen konnten, der seinerseits seine Position zu dieser ganzen Ethikdebatte und zu der Frage Ethnologie und Militär darlegen wird. Und auch anschließend Herr Benjamin Hirschfeld, der bei uns am Institut seinen Magister gemacht hat und derzeit zu dem Thema, das wir hier diskutieren wollen, eine Promotion verfasst oder damit begonnen hat.
Ich habe meine Magisterarbeit zu dem Thema.
Ach so, und Sie wollen nicht über das promovieren. Das hatte ich letztens so verstanden. Also auf jeden Fall sind Sie auch ein Experte für dieses Thema und wir freuen uns, dass Sie hier sind. Ja, gibt es zu diesem Programmablauf Ihrerseits schon mal Fragen?
Ja, bitte. Gibt es zwischen den Vorträgen die Möglichkeit zur Diskussion?
Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist so gedacht, dass wir also nacheinander kurz reden. Ich denke so, das sollte im Rahmen immer so von 10 bis 15 Minuten sein, nicht sehr viel länger. Und dann zunächst Fragen erlaubt sind und auch gefordert sind. Und ich würde mir gestatten, als Moderator diese Diskussion dann zu leiten. Und in diesem Sinne sind Sie also alle aufgefordert zur Diskussion.
Noch eine ganz kurze praktische Frage. Ist irgendjemand hier, der auf keinen Fall auf Fotos zu sehen sein möchte? Der melde sich bitte, dann unterlasse ich das.
Schön, gut. Ja, also, liebe Studierende, sehr geehrte Damen und Herren, die deutsche Ethnologie hat ein höchst ambivalentes Verhältnis zum Militär. Dies geht historisch auf die enge Kooperation einzelner Ethnologen, Ethnologinnen mit kolonialen Unternehmungen und dem Dritten Reich zurück. Vieles ist inzwischen kritisch aufgearbeitet, manches bleibt noch aufzuklären. Gleichzeitig lassen sich Entwicklungen erkennen, die den ethischen Kanon des Faches erneut herausfordern. Gemeint ist die Einbeziehung von Ethnologinnen in militärische Einrichtungen. Ein solches militärisches Interesse an ethnologischer Expertise ist nicht neu und hat bereits während des Vietnamkriegs zu höchst problematischen Kooperationen zwischen Ethnologen, Ethnologinnen und dem Militär geführt. In den letzten Jahren bieten die Resolutionen der Vereinten Nationen, welche internationale Einsätze in Krisen- und Kriegsgebieten legitimieren, einen neuen Kontext, in dem nun ethnologisches Wissen und ethnologische Kritik von ziviler wie militärischer Seite gefragt wird. Wie gehen wir Ethnologen, Ethnologinnen damit um? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir können zum einen die ganze Entwicklung ignorieren, weil wir überzeugt sind, dass die Mehrheit von uns, Ethnologen, Ethnologinnen, eine ethisch korrekte Einstellung hat und eine Kooperation mit dem Militär ablehnt. Diejenigen, die dennoch für das Militär arbeiten, werden dann für eine kleine Minderheit gehalten, die nicht weiter berücksichtigt werden muss. Die zweite Handlungsalternative scheint für manche Personen zu sein, die öffentliche Verurteilung dieser Ethnologen und Ethnologinnen zu sein. Ihre ethischen Einstellungen werden öffentlich in Frage gestellt, ihre Vorträge boykottiert und ihre Seminare gesprengt. Als dritte Option bietet sich die wissenschaftliche, offene und kritische Auseinandersetzung mit dem Thema an. Da dies Wissen und Erfahrung voraussetzt, ergibt sich aus dieser Handlungsoption, dass wir diejenigen Ethnologen und Ethnologinnen in den Diskussionsprozess einbeziehen, die Expertinnen aus der Praxis zu diesem Thema Stellung nehmen können. Ein solcher Ansatz erfordert weder Indifferenz noch Vorverurteilung, sondern ein offenes Interesse für die Arbeit und die Einstellungen der Ethnologen und Ethnologinnen, die mit militärischen und zivilen Einrichtungen der Streitkräfte zusammenarbeiten. Die Verbände der Ethnologen und Ethnologinnen in Amerika, die sogenannte AAA, die American Anthropological Association, und Deutschland, die Deutsche Gesellschaft für Völkerkunde, die DGV, haben diese dritte Handlungsoption gewählt, der auch wir uns als Abteilung für Ethnologie ausdrücklich anschließen möchten. Ende 2007 begann sich diese AAA ausführlich und kontrovers mit jenen anthropologischen oder amerikanischen Programmen zu beschäftigen, welche Ethnologinnen in militärischen Aktionen im Irak und in Afghanistan einbeziehen. Diese damaligen Debatten, also von 2007, bei denen Fürsprecher und Kritiker dieser Programme gehört wurden und die zu eigenen Ethikerklärungen führten, gaben Anlass zu ganz ähnlichen Diskussionen im deutschen Fachverband, also der DGV. Wie Ihnen Frau Dr. Shanaz Nachmabadi gleich noch ausführlicher darlegen wird, wurde bei der Jahressitzung der DGV im Oktober 2009, also letzten Jahres, ein offenes Symposium organisiert, dessen Ziel es war, Problembereiche im, Zitat, Schnittfeld von Ethik und Wissenschaft, praktischer Ethnologie und akademischer Ausbildung, Zitat Ende, offen zu diskutieren. Anschließend wurde auf der Jahresversammlung eine Ethikerklärung verfasst, auf der sich die anwesenden Ethnologen und Ethnologinnen dann als gemeinsamen Kanon einigen. In dieser sogenannten Frankfurter Erklärung zur Ethik in der Ethnologie wird unter anderem festgestellt, ich zitiere, zur Verantwortlichkeit von Ethnologen gehört darüber hinaus die Bereitschaft, die Implikationen und Konsequenzen eigener Forschungspraxis und Forschungsdaten im Blick auf lokale und globale Machtbeziehungen zu klären. Zitat Ende. Damit sind wir, so meine ich, alle aufgerufen, uns über die Inhalte und Folgen der angewandten ethnologischen Arbeit zu informieren. Diesem Ziel dient das Seminar von Frau Dr. Lahnig, das wir mit der heutigen Infoveranstaltung einleiten. Es handelt sich dabei keineswegs um eine Rekrutierungsveranstaltung für die Bundeswehr. Ich glaube, die sähe sehr anders aus. Vielmehr wird die Dozentin mit den Studierenden die ethische und methodische Debatte zum Thema angewandte Ethnologie und Militär erarbeiten, um einen informierten Kenntnisstand herzustellen. Die im Seminar zu behandelnde Literatur ist so ausgewählt, dass die Argumente von Befürwortern und Kritikern diskutiert werden können. Die Studierenden sollen sich eine eigene Meinung bilden können. Im Sinne der oben skizzierten dritten Handlungsoption wollen wir Frau Dr. Lahnig dabei ein offenes und kritisches Interesse für ihre Arbeit, ihre Erfahrungen und ihre Einstellungen entgegenbringen. Aus meiner Sicht ergeben sich aus dem Thema, das wir in der heutigen Infoveranstaltung und dem Seminar diskutieren wollen, drei zentrale Fragen, die alle eine ethische Dimension haben. Zum Ersten, was sind überhaupt die Tätigkeiten von Ethnologen und Ethnologinnen in militärischen Einrichtung? Diese Frage erfordert Wissen über nationale Unterschiede, zum Beispiel über Programme in Amerika und Deutschland, sowie über die verschiedenen Tätigkeitsbereiche von Ethnologen und Ethnologinnen. Die nationalen Differenzen als auch die unterschiedlichen Einsatzbereiche werfen jeweils ihre eigenen, ganz spezifischen ethischen Fragestellungen und Problematiken auf. Zum Zweiten, sind Ethnologen und Ethnologinnen überhaupt aufgrund ihrer methodischen und systematischen Ansätze in der Lage, in Krisengebieten tätig zu werden? Beziehungsweise sind sie überhaupt in der Lage, einen Beitrag für die Vorbereitung von Soldaten für den Einsatz in solchen Gebieten zu leisten? Was erwarten Militärs von Ethnologen und Ethnologinnen? Und können bzw. wollen wir diesen Anforderungen überhaupt gerecht werden? Dies ist ein Thema, bei dem wir uns insbesondere mit dem US-militärischen Counterinsurgency Field Manual sowie dem vom Network of Concerned Anthropologists herausgegebenen The Counterinsurgency Manual auseinandersetzen wollen. Schließlich die grundlegende Frage für uns alle. Welche Positionen können Ethnologen, Ethnologinnen angesichts ihres ethischen Kanons zu Tätigkeiten im Militär einnehmen? Hier ist jeder, jede von uns aufgefordert, angesichts unterschiedlicher Argumente und Wertvorstellungen eine eigene Position zu finden. Dazu bietet diese Universität dankenswerterweise einen Raum. Aber dies geht nur, wenn wir uns nach den Spielregeln akademischer Diskussionskultur richten. Dazu gehört, dass man Vortragende zunächst einmal zu Wort kommen lässt. Ich bedanke mich jetzt schon dafür, dass ich zu Wort gekommen bin. Und dann anschließend in einer von gegenseitigem Respekt getragenen Diskussion verschiedene Meinungen austauschen. In diesem Sinne freue ich mich wirklich auf eine anspruchsvolle und friedfertige Debatte in der heutigen Infoveranstaltung und dem darauf folgenden Hauptseminar. Vielen Dank. So, jetzt hatten Sie schon gesagt, genau, bitteschön.
Genau. Zunächst, Sie stellen es so dar, als ob die einzige Variante, die es gibt, die Option wäre, die Fragestellung zu ignorieren oder sie auf diese Art und Weise zu behandeln. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Unsere Kritik richtet sich nicht daran, dass es jetzt irgendwie um dieses Thema geht. Ich glaube, dieses Thema kann man kritisch behandeln, was ja Leute getan haben. Die Frage ist, ob Frau Lanig, ob ihrer Biografie in der Lage ist, so ein Seminar zu leiten. Und wir vertreten die Ansicht, dass das nicht der Fall ist. Wenn ich das kurz einreferieren darf, Sie können das auch selber tun, aber Sie waren zunächst nach Ihrem Studium offenbar beim Zentrum für Nachrichtenwesen beschäftigt, einer auch in deutschen Medien, selbst bis ins ARD hinein, sehr umstrittenen Organisation, im Fall Murat Kurnaz und so werde ich jetzt nicht diskutieren, aber das ist eine Organisation, wo ich sagen würde, jemand, der dort mal war, weiß nicht, was der zu Ethik zu sagen haben soll. Dann sind sie ins Amt für Geoinformationswesen gewechselt und das, was sie dort hauptsächlich tun, ist Afghanistan-Briefings für Soldaten. Meines Wissens sind sie nicht durch irgendwelche Publikationen zu Fragen der Ethik aufgefallen in den letzten Jahren. Ich glaube, es gibt auch keine. Eine ethische Position haben sie allerdings vertreten, die war beim DGV, bei dieser Diskussionsveranstaltung. Ich kenne leider nur das Protokoll, wo sie nur in wenigen Sätzen zitiert sind, wo sie dann sagen, sie sind dafür, dass mehr Ethnologinnen beim Militär diese Fragestellungen behandeln, weil wenn wir es nicht tun, so sinngemäß, dann tut es jemand, der fachfremd ist. Meines Wissens ist das spätestens seit Kant in der kontinentalen europäischen Tradition keine ethische Position, sondern eine Rationalisierungsstrategie von Tätern und Täterinnen. Deswegen glaube ich, dass es sinnvoll wäre, diese Diskussion zu führen mit jemand anderem, der sie leitet. Ich glaube nicht, dass Sie das wertfrei tun können. Sie haben für sich selbst diese Frage offenbar längst entschieden, sonst wären Sie nicht bei der Bundeswehr angestellt. Und ich glaube auch, dass es keine offene Diskussion ist, weil es wäre meines Wissens das erste Seminar in der Geschichte dieser Uni, das mit der moralischen Verurteilung des Seminarleiters enden würde, wenn nämlich die Kritik ernst genommen würde. Das heißt, es wird natürlich nicht so, wie Sie sich das vorstellen, eine Rekrutierungsveranstaltung, wo, man, wo einer vorne ist und sagt, kommt zum Heer, auch dich brauchen wir. So, glaube ich, funktioniert das nicht. Ihr Kollege, der Herr Bagatzky übrigens, der immer hart am Rand des Rechtskonservativismus dahin laviert, bei dem kann man auf der Instituts-Homepage den Flyer fürs Praktikum downloaden, wo dann der Ethnologe zur Bundeswehr gehen kann nach seinem Studium. So offen wird das wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber ich glaube, es ist auch eine Werbeveranstaltung, wenn man am Ende einer unter Anführungszeichen pluralen Debatte zu dem Schluss kommt, naja, so schlimm ist es doch nicht, ist doch ein Arbeitsfeld unter anderen, und wenn es wir nicht mit dem ethnologischen Kenntnisstand machen, dann macht es womöglich jemand, der es noch schlechter macht. Das wäre das Erste. Ich werde dann später noch was dazu sagen. Es gab nämlich, glaube ich, in dem, Sie haben das Referat dann auch ausgesendet, wenn ich mich recht erinnere, kommt dann auch das vom Herrn Engler sehr gern verwendete Zensurargument implizit vor, dass es Zensur wäre, wenn man sagen würde, es ist ungeeignet. Ich glaube nicht. Also ich glaube ja, zum Beispiel im deutschen Rechtssystem ist es ja auch möglich, zum Beispiel nationalsozialistische Wiederbetätigung aus dem pluralen Diskurs auszuschließen, ohne dass das als Zensur gelten kann. Und nachdem die Uni sie auf Druck von 800 Studierenden letztes Semester festgelegt hat, auf eine Zivilklausel, glaube ich, sollte sie die als freiwillige Selbstbeschränkung, nicht als Zensur, auch ernst nehmen.
Ja. Gut, Sie haben jetzt eine Reihe von Themen schon aufgeworfen, die sicherlich im ganzen Seminar heute noch und in der Infoveranstaltung diskutiert werden. Sie haben verschiedene Personen im Grunde gerade angesprochen, zum einen uns oder mich als Institutsleiter und die Abteilung für Ethnologie, zum anderen haben Sie Frau Dr. Lanik direkt angesprochen und zum dritten, glaube ich, auch die Position von Herrn Engler nochmal aufgeworfen. Vielleicht antworte ich kurz für meinen Teil. Wir haben Frau Lanik aus zwei Gründen eingeladen. Zum einen, und das ist das Wichtigste, weil sie eine sehr erfahrene Ethnologin und Wissenschaftlerin und Dozentin ist. Sie ist promovierte Ethnologin, die 5 Jahre lang an diesem Institut als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig. Ja, bitte. Tätig war und von daher von uns als eine Person gesehen wird, die in jeder Hinsicht befähigt ist, ein Seminar wissenschaftlich durchzuführen.
Das ja. möchte ich nicht in Abrede stellen. Ja. Ich glaube, Ihre ethnologischen Kenntnisse, ja. darüber will ich nichts sagen. Ich glaube nur, dass man das unterscheiden, ja. fachliche Kenntnis und eigene Erfahrung von einer ethischen Debatte.
Ja. Das, für uns hängt es beides zusammen, denn sie ist für uns als erstes eine Wissenschaftlerin und sehr erfahrene Dozentin und als zweites ist sie eine Frau, die in der Praxis der Bundeswehr Erfahrung gesammelt hat und damit zu einer Debatte sehr informiert Stellung nehmen kann. Weil sie aber in erster Linie eine Wissenschaftlerin ist, sehen wir sie dazu in der Lage, diese Erfahrung aus der Bundeswehr reflektiert, ethnologisch darstellen und diskutieren zu können. Und sie hat uns einen Seminarplan vorgelegt, der vielleicht noch dann im Seminar von Ihnen diskutiert wird. Und da sind sicherlich auch Änderungen möglich. Aber nach dem, was ich gesehen habe, ist er in dem Sinne ausgewogen, als wirklich verschiedenste Positionen zum Ausdruck. Und insofern sehen wir sie dazu in der Lage.
So, jetzt bitte ich würde auch gerne mal was sagen, vor allem bevor über mich gesprochen wird.
Ja.
Also ich bin sehr froh, dass Sie diese Verdichtungen über meine Vita hier nochmal in Ihrer ganzen, ja, meiner Ansicht nach mangelnden Logik erläutern. Die sind ja nun schon wiederholt im Internet aufgetaucht. Und ich meine, dass eben genau diese sehr verkürzende Darstellung meines beruflichen Lebenswegs aufzeigt, warum es notwendig ist, dass jemand wie ich mit dieser Berufspraxis in dieses Thema einsteigt. Also Sie erwähnen die Vortragsreihe von Herrn Bagatzky wiederholt.
Ja, nicht
ja gut, also Sie haben jetzt hier, Sie haben das angeführt und da insbesondere eben meinen Vortrag, der übrigens nicht nur um Ethnienkarten gestrickt war, sondern vielmehr um die Problematik der Kartierung flexibler Ordnungen für den militärischen Kontext. Und in dieser Veranstaltung war, was dies Angenehme ist, in Bayreuth eine Vielzahl von Fachpublikum aus der Geografie und aus der Ethnologie, die genau mit diesem Aufwerfen dieser Problematik, also was passiert, wenn wir soziale Ordnungen auf Karten visualisieren und diese Karten dann als Faktizität quasi wieder hinausgeben an Menschen, die militärische Operationen mit diesen Karten erfahren. Also genau diese Problematik konnte vor Fachpublikum meiner Ansicht nach sehr informiert diskutiert werden. Also so viel zur Bagatzki-Reihe. Dann diese Sache mit dem ZNBW. Also ich habe dort gearbeitet von 2003 bis 2007, dass dies semi-legaler Auslandsgeheimdienst gewesen sein soll, ist mir gänzlich entgangen. Ich weiß, dass vor allem, weil in der Zeit, in der der Aufgabenbereich des Zentrums für Nachrichtenwesen dann an den BND übergeben worden ist, tatsächlich dieser Kurnas-Fall eben natürlich diskutiert wurde und auch das ZNBW darin beteiligt war. Wenn wir aber diese Presseberichte genauer analysieren, dann ist auch hier zu zeigen, dass diese Argumentationslinien ineinander rutschen und eben in den Medien ist ZNBW als, also genauso wie Sie schreiben, quasi illegale Institutionen geschlossen werden musste. Und also jetzt,
ich meine, was Sie genau getan haben, das kann man deshalb nicht nachvollziehen, weil Sie Ihre eigenen Daten vernichtet haben. Also woher soll man dann irgendwie Insider-Informationen darüber haben, was dort passiert ist?
Außerdem, aus welchem Grund wurde das Ihrer Meinung nach geschlossen, das Zentrum für Nachrichtenwesen? War das kein Geheimdienst der Bundeswehr und ist das nicht verfassungswidrig?
Es war kein Geheimdienst, es war ein Nachrichtenwesen. Ja, und der Unterschied, aber hier sind wir auch bei dieser Frage oder meiner Bemühung, meiner Motivation, dieses Seminar anzubieten, dass wir tatsächlich auch schauen, wie sind die Institutionen aufgebaut und also welche Art Arbeitsweisen sind in diesen Institutionen. Der Unterschied zwischen dem Geheimdienst und einem Nachrichtenwesen ist, dass ein Geheimdienst Quellen operativ kontrolliert und dies im Nachrichtenwesen nicht der Fall war. Und es gibt sehr nette, sehr gute, sehr informative wissenschaftliche Beiträge mittlerweile bereits, die aufzeigen, inwieweit dies, also diese Übergabe der Lagebewertung an den Dienst wieder bestimmte Konsequenzen hat jetzt für die Arbeit in der Bundeswehr. Und dies muss man, also jetzt nochmal zu meiner Person, also promoviert habe ich zu Fragen Öffentlichkeit und Geheimnis und habe mir sehr viele Gedanken auch darüber gemacht, über diese Frage Anthropologie, Spionage, über diese Fragen, welche Problemstellungen müssen in der Öffentlichkeit verhandelt werden, welche Problemstellungen gehören in den geheimen Raum. Unter anderem ist es meiner Ansicht nach so, dass Kritik, die sich auch an Institutionen richtet, Kritik an Strukturen, dass dies informierte Kritik sein muss, die sich nicht an den eigenen Verschwörungstheorien abarbeitet.
Ja, das sind ja genau die Probleme, was er gerade geschildert hat. Wie informierte Kritik formulieren, wenn diese Information nicht zugänglich ist, wie es bei Geheimdiensten nun mal der Fall ist?
Jetzt sind wir jetzt eigentlich noch bei meiner Person. Wir waren jetzt, also wir können ja gern mal die Argumente so ein bisschen auflisten und dann also eine Diskussionsliste machen. Ich meine, wir waren jetzt bei Ihrer Frage. Sie sagen, es ist gut, wenn dieses Thema aufgegriffen wird, aber bitte nicht von einer Person von mir, also wie mir. Also Sie sagen ja nicht mal, also bitte nicht von einer Bundeswehrangehörigen, sondern...
Nein, das meine ich, also von keiner Bundeswehr. Das ist wirklich kein persönlicher Angriff, es geht um Sie als Bundeswehrangehörige.
Es ging jetzt um meine Vita.
Also ja, das Ihre Vita reißt Sie als Bundeswehrangehörige aus, aber es ging nicht, ich wollte nicht persönlich werden. Naja, darum ging es mir nicht. Es geht darum, dass ich glaube, dass Bundeswehrangehörige für das ungeeignet sind. Genauso wie ich bei der Ansicht bin, dass keine Schuloffiziere in Schulen gehen sollen. Genauso wie der Ansicht bin, dass gestern auf diesem Girls Day nicht irgendwie, wie hieß das, Panzerfahren für Elfjährige oder so angeboten werden. Genauso. Ich glaube, dass irgendwie mit dem Umbau der Bundeswehr zu einer Armee im Einsatz natürlich auch einhergeht, dass man in der Bevölkerung, sei es durch pluralistische Diskussionen, sei es durch Panzerfahren für Elfjährige, natürlich eine Stimmung schaffen muss, in der diese Auslandseinsätze als normal gelten, als humanitäre Hilfsorganisation. Also dieser ganze Blödsinn, ich glaube, das muss man unterbinden. Und hier an der Uni ist es eben dieser Fall. Wir waren ja letzte Woche am Donnerstag gegen diese Reservistenverbandsdiskussion. Also es bezieht sich bei Gott nicht nur auf Sie.
Das schien ein bisschen so, weil Sie eben bei meiner Vita waren und der Harnberg sich in der Pflicht sah, zu verteidigen, warum als eben jemand wie ich eingeladen bin. Also mein Plädoyer ist ja, also Analyse, schauen wir jetzt genau diese Argumentationen an, legen wir die Diskussionspunkte fest und jetzt ist eben neben dem, also kann jemand, die im Nachrichtenwesen gearbeitet hat, so ein Seminar leiten? Also würde ich jetzt mal als Frage wirklich auch im Raum lassen, also jemand, die dann quasi diese öffentliche Geheimgrenzen auf seltsame Art und Weise überschritten hat, um dies jetzt mal für Sie zu formulieren. Und Frage B ist, kann überhaupt irgendjemand, der für die Bundeswehr arbeitet, in der Wissenschaft dann kritisch über dieses Thema nachdenken?
Können wir dazu dann die nächste Frage haben?
Ich hoffe, übrigens der offene Tag der Bundeswehr, offene Tag der Jagdbomberstaffel für 14-jährige Mädchen. Ich habe eine Frage, ich hoffe im Voraus, dass Sie sich da auch nicht persönlich angegriffen fühlen. Das bezieht sich jetzt nicht direkt darauf, dass Sie bei der Bundeswehr angestellt sind, sondern auf das, was Sie vorher gesagt haben heute schon, zu der Vortragsreihe beim Herrn Bagatzky, wo Sie gemeint haben, dass das eine Expertendiskussion wäre, die Sie auch sehr geschätzt hätten. Ich hoffe, Ihnen ist bewusst, dass der Herr auch in der Jungen Freiheit publiziert und dass es eben keine Verschwörungstheorie bei der Verfassungsschutz beobachtet. Die Junge Freiheit. Und in mehreren Jahresberichten des Verfassungsschutzes taucht diese Zeitung auf, weil die eben bis in den rechtsextremen Reich Leuten ein Diskussionsforum bietet. Und das stellt mir nochmal in Abrede, dass sie in irgendeiner Weise geeignet wären, hier über Ethnologie und Militär in irgendeiner Weise einen Vortrag zu halten oder ein Seminar zu leiten, wenn sie mit solchen Leuten tatsächlich sogar persönlich gute Kontakte haben. Da gibt es einen E-Mail-Verkehr, den wir auch zugänglich haben, in dem der Herr sie ganz schön grüßen lässt und dann auch sagt, dass er es lobenswert findet, dass so eine Veranstaltung stattfinden kann. Vor 10 Jahren wäre das politische Klima noch nicht, hätte es noch nicht zugelassen, dass so eine Veranstaltung an der Universität stattfindet. Und das ist doch höchst grenzwertig, wenn Sie mit solchen Leuten verkehren und das als Expertin in Diskussion stellen.
Ich habe diesen Link zu dem Girls Day bei den Jagdbombern noch nicht verstanden.
Oh, das ist nur, um die Bundeswehr nochmal darzustellen, was genau das für eine Frage ist.
Um Normalisierungsdiskurse der Bundeswehr innerhalb dieser Gesellschaft.
Ich finde es übrigens interessant, dass sich der Herr Bagatzky darüber wundert, dass so ein Seminar stattfinden kann, aber dass die Universitätsleitung das offenbar völlig unbedenklich hält.
Also diese Mail von Herrn Bagatzky, die ging an wen? Also an mich ging sie nicht, wenn sie...
Sagen wir einfach, wir haben diese Mail und das kann man nicht auch zugänglich machen.
Herr Engler kann leider heute Morgen nicht hier sein, er ist gerade in Staatsexamensprüfungen. Aber wir haben im Rektorat uns auch intensiv mit der Frage beschäftigt und gemeinsam eine schriftliche Stellungnahme verfasst. Die kann man auch gern verteilen. Ich würde sie einfach vorlesen. Stellungnahme des Rektorats zu der Forderung, dass Hauptseminar über angewandte Ethnologie und Militär aufgrund der Zivilklausel der Universität Tübingen zu verbieten. Das Rektorat der Universität Tübingen sieht sich verpflichtet, Forschung und Lehre auf hohem Niveau und in der Sache für die Suche nach Erkenntnis und Wissen erforderlichen Vielfalt zu ermöglichen. Eine Universität kann ihren Aufgaben nur nachkommen, wenn sie tatsächlich ein Ort des kritischen Dialogs ist und sich auch mit kontroversen Positionen und Fragen auseinandersetzt. Das ist unverzichtbarer Bestandteil des universitären Selbstverständnisses wie auch eines freiheitlichen Demokratieverständnisses. Daher steht das strittige Hauptseminar nicht im Widerspruch zur Zivilklausel, die lautet: Lehre, Forschung und Studium an der Universität sollen friedlichen Zwecken dienen, das Zusammenleben der Völker bereichern und im Bewusstsein der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen erfolgen. Die Zivilklausel schließt keineswegs aus, dass Themen in Lehrveranstaltungen eingebracht werden können, die mit Konfliktfällen oder Krieg zu tun haben. Sie bedeutet nicht, dass man über die Bundeswehr als eine Einrichtung der Bundesrepublik Deutschland nicht sprechen darf und Angehörige der Bundeswehr per se als Gewaltverherrlicher diskreditiert werden. Die Zivilklausel bedeutet allein, dass alles, was auf eine Verherrlichung oder eine Beförderung von Krieg hinausläuft, verhindert werden sollte. Diese Differenzierung steckt den Rahmen ab für die Frage, ob Lehrbeauftragte aufgrund der Zivilklausel nicht beschäftigt oder ob bestimmte Themen im Rahmen von Lehrveranstaltungen nicht diskutiert werden dürfen. Das Rektorat der Universität Tübingen sieht in der Vita der Referentin des oben genannten Hauptseminars keinen Anlass, dieses Seminar abzusagen. Die Rektoratsmitglieder haben auch keinen Anlass, die von der Referentin für das Seminar gewählte Thematik in Frage zu stellen. Sie befürworten vielmehr eine rege, aber faire Diskussion der Referentin mit den Studierenden. In einer Demokratie wie der Bundesrepublik Deutschland sind alle Meinungen, die nicht gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstoßen, zuzulassen. Sie sollten nach Auffassung des Rektorats der Universität Tübingen ausdiskutiert und nicht im Sinne einer Zensur unterbunden werden. Insofern ist eine Universität als Universitas geradezu prädestiniert, ein Ort konstruktiver Debatten und der Auseinandersetzung mit kontroversen Fragen zu sein. Wichtig ist es dabei, die Regeln des gegenseitigen Respekts zu beachten, die jeder Debatte zugrunde liegen müssen. Dazu gehört auch, den anderen zu Wort kommen zu lassen und die Meinung des anderen zu tolerieren, auch wenn sie nicht der eigenen entspricht. Bezeichnet Bernd Engler, Stephanie Kropper, Herbert Müder, Heinz-Dieter Aßmann, Andreas Rohfuß.
Ja, vielen Dank, Herr Kanzler, für diese Stellungnahme. Ich würde sagen, wir
können die Antwort.
Ja, genau. Wir müssen jetzt schauen. Also es gab zum einen das Thema der Vita von Frau Dr. Lanik, dann die Stellungnahme des Rektorats. Jetzt die Frage, wozu sind Ihre Meldungen gerade, dass wir es ein bisschen ordnen zur Stellungnahme?
Und bei Ihnen? Ich hatte eine ganz konkrete Frage, die ich gerne beantworten würde, ob Sie jemanden hier als Experte bezeichnet haben, der für die junge Freiheit publiziert, der also ganz klar für ein rechtsextremes Organ publiziert und Sie hier praktisch den schon als Experte für eine Ethikdebatte hingestellt haben, dass Ihre Tauglichkeit jetzt nochmal in Frage stellen würde.
Herrn Bagatzky schätze ich als, also in seinen Bemühungen, militärische und wissenschaftliche Fragen denen ein Forum zu geben. Und insofern habe ich seine Einladung zu dieser Veranstaltung auch gerne angenommen. Und
das mein. Nicht kritisch, dass der junge Freiheitsschreiber vom Verfassungsschutz beobachtet wird als rechtsextremes Organ. Da haben Sie keine Sinn damit.
Ich meine, dass es kritisch ist, wenn Herr Bagatzky diese Meinungen in dieses Forum einbringen würde. Hat er jetzt, soweit ich dies sehe, nicht getan. Und auch dieses, wie ich bereits berichtet habe, doch sehr große Publikum anlässlich meines Vortrages hat gezeigt, dass meine Meinung flächendeckend von Geografen und Ethnologen der Universität Bayreuth auch geteilt wird.
Entschuldigen Sie bitte, erst habe ich noch auf der Liste Frau Gröner und dann Sie beiden.
Also ich wollte nur ganz kurz ein bisschen allgemeiner sagen. Also ich bin froh, dass es bisher so wunderbar abläuft, weil das genau das, was ich mir persönlich gewünscht habe. Also ich finde es sehr gut, dass es eben auch sehr viele kritische Stimmen gibt, weil das Thema erfordert wirklich kritische Stimmen. Und ich denke, diese kritischen Stimmen haben auch die Menschen, die nicht so kritisch an die Sachen angegangen sind, eben auch sehr sensibilisiert. Aber ich finde einfach, wie es auch in dieser Stellungnahme eben formuliert wurde, es muss dieses Forum geben, in dem beide Seiten angehört werden und es darf einfach nicht vorab ein Seminar verboten werden, in dem es um kritische Themen geht. Also es muss Möglichkeiten geben, diese Sache zu besprechen und jeder dieser Kritiker ist ja eingeladen, auch in dieses Seminar zu kommen und das wäre ja auch eine Bereicherung für das Seminar. Und Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, damit ich meine Aufregung nicht vergesse. Ich wollte sagen, Frau Lanik ist als Wissenschaftlerin zur Bundeswehr gekommen, das heißt, sie, ich weiß nicht, wie ich es richtig formulieren soll, aber ich traue ihr einfach zu, wie Herr Hagenberg das auch gemeint hat, dass sie die ganze Sache reflektiert angehen kann. Und ich bin mir sicher, auch sie hat vielleicht kritische, sie hat vielleicht auch Momente, wo sie Dinge kritisch sieht und ich denke wirklich, es ist eine sehr gute Gelegenheit, mit jemandem, der eben diese Sache von innen heraus, der eben auch vielleicht diese Informationen kennt, die anderen Leuten vielleicht verwehrt sind, darüber zu diskutieren. Und natürlich kann das Argument von, ja, diese Person darf dann keine Noten geben. Wenn das das Problem ist, dann finde ich, dann glaube ich, dass es dann einen Lösungsmechanismus geben kann. Dann kann er eben noch einen Zweitgutachter hinstellen oder so. Also das wird nicht das Problem sein, bin ich mir ganz sicher. Weil Herrn Hardenberg mit Frau Lanik, mit den Menschen im Institut, kann man diskutieren, kann man reden. Die sind sehr offen, was auch diese Infoveranstaltung zeigt. Und ich finde aber einfach wichtig, dass es eben dass wir niemandem die Möglichkeit verwehren, dieses Seminar wahrzunehmen. Und jeder, der sehr kritisch ist und auch die nicht kritischen, also alle sollten dann einfach hingehen und diskutieren. Und ich bin mir sicher, jeder wird Gehör finden. Und nochmal, ich finde es sehr gut, dass diese kritischen Stimmen gekommen sind, weil die haben auch mich jetzt mehr für diese Sache sensibilisiert. Aber ich hoffe einfach, dass es weiterhin so friedlich ablaufen wird, dass jeder Gehör finden kann und dass es nicht zu irgendwelchen Störungen kommt, die einfach meines Erachtens nach kontraproduktiv sind und keinen von uns weiterführen.
Schön, jetzt hatten Sie das. Ich habe schon aufgeschrieben, ja.
Zu dieser Stellungnahme des Rektorats, das war ungefähr das, was uns Herr Engler vor einer Woche bereits gesagt hat. Es gibt da mehrere Punkte, die mir nicht ganz einleuchten. Zunächst mal, Verherrlichung von Krieg ist, glaube ich, tatsächlich von Ihnen nicht zu erwarten. Das würde ich Ihnen nicht zutrauen. Beförderung von Krieg, also seine Führbarmachung, das tun Sie ja. Also das, was Sie machen, ist, Sie bereiten durch ethnologische Forschung Soldaten auf dem Weg nach Afghanistan vor, damit dieser Krieg führbar bleibt. Ich darf Sie zitieren aus diesem Einsatzbuch, der Afghanistan ohne Hoffnung heißt es, glaube ich, oder irgendwie so ähnlich. Da ist im dritten Abschnitt, der beginnt damit, worauf kann sich also ein Soldat auf dem Weg nach Afghanistan verlassen, und dann geht es irgendwie so Verwandtschaft zählen und Stammesloyalität und so weiter. Das sind Tipps für Soldaten, die dort sind, auch ganz im Stil dieses Divide et Impera, wie man es im Irak betreibt, wo man dann verschiedene Volksgruppen gegeneinander ausspielt, damit man weniger eigene Soldaten irgendwie dort verheizen muss. Das würde ich unter Beförderung vom Krieg, also seiner Führbarmachung, verstehen, und das wird hier selbst vom Rektorat explizit unter die Zivilklausel summiert. Was ich zweitens sagen würde, alles, was im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht, ja, es ist relativ unwahrscheinlich, dass der Bundestag seine eigene Armee für verfassungswidrig erklären wird. Welche Rechtsbeugung da oft geschieht, das sieht man im Fall des Oberst Klein, der vor 2 Tagen, wo die Anklage fallen gelassen wurde, ist mit einer Begründung, die selbst von den meisten Anwälten, ich möchte etwa an diese internationale Assoziation von Anwälten gegen den Atomkrieg, die, ich glaube, den Friedensnobelpreis auch bekommen haben, bin mir da nicht ganz sicher, erinnern, die dann selber gesagt haben, diese Begründung ist völlig fadenscheinig. Also, dass der Bundestag die Bundeswehr zu einer verfassungswidrigen Organisation erklären wird, das ist nicht zu erwarten. Das heißt, die Zivilklausel ist eh hinfällig, weil eine andere Armee als die Bundeswehr gibt es einfach nicht in Deutschland.
Und das waren jetzt 2 Punkte, vielleicht direkt, weil die Personen auch angesprochen sind, Frau Lahnig und das Rektorat, wenn es noch was dazu sagen möchte. Nee, dann Frau Lahnig.
Ja.
Nee, weil es jetzt, glaube ich, eine direkte Anfrage war und danach sind Sie dran. Ich habe Sie schon verstanden. Nee, aber jetzt auf diese Frage zunächst eine direkte Antwort und dann sind Sie dran.
Also der Vorwurf ist, ich würde Soldaten für den Krieg vorbereiten. Diese Problematik, das Wort Krieg zu benutzen für Bundeswehr-Einsätze, die Vorbereitung, die Soldaten erfahren für Einsätze, beziehen sich jetzt eben auch nicht nur auf Afghanistan, sondern auf die ganze Bandbreite der Auslandseinsätze, die von der Bundeswehr gefahren werden. Ja, wir bereiten Soldaten vor. Und ich bin froh, dass Sie die Sache mit der Verwandtschaft aufgreifen als einer der wichtigen Tipps, die wir Soldaten geben. Auch hier sind Sie leider nur auf diesen Aufsatz getroffen und jetzt nicht auf eine interkulturelle Einweisung, wie sie bei der Bundeswehr gegeben wird, die jetzt in meinem Fall auch besonders darauf abzielt, klarzumachen, was für ein Riesenunterschied ist in diesen Auffassungen von Verwandtschaft, wie sie die Soldaten antreffen, wenn sie mit Menschen in Afghanistan sprechen, und der Verwandtschaft, die sie in ihren eigenen Köpfen haben. Und da, meine ich, ist ethnologisches Wissen gefragt. Und da sind wir bei diesem Punkt, der jetzt auch schon mal fiel, dass die ethnologische Expertise genau diese Diskrepanzen zwischen nicht modernen Gesellschaften aufzeigen und Soldaten nahebringen kann, damit die im Einsatz nicht diesen interkulturellen Stresssituationen ausgesetzt sind und sehr viel differenzierter auch begreifen können, wie die Menschen in dem Land, in dem sich die Soldaten jetzt aufhalten, womit die beschäftigt sind, wie deren Prioritätensetzung ist. Und das ist ein wichtiges Kernelement der interkulturellen Beratung und selbstverständlich gehört dies zur Ausbildung. Jetzt die Bewertung dessen, Sie bewerten es als Unterstützung in der Kriegsführung, ich bewerte es als eine Möglichkeit, friedfertigere Begegnungen in den Einsätzen zu ermöglichen.
Gut. Okay. Dann.
Also ich möchte sagen, dass ich die Stellungnahme vom Rektorat ziemlich unerhört finde. Also was sie de facto tun, ist, dass sie die Zivilklausel aushebeln, weil es, glaube ich, jedem klar ist, dass an der Universität Rekrutierungsveranstaltungen anders ablaufen als jetzt an einem Gymnasium oder einer Realschule. Also das ist klar, dass hier nicht jemand kommt und sagt, wie der Kollege schon gesagt hat, kommt zur Bundeswehr, kommt zur Armee, wir brauchen jeden Mann und jede Frau. Ihr Pluralismusargument, das finde ich ziemlich fadenscheinig. Also wir hatten bei der Kupferbaubesetzung, war das eine unserer zentralen Forderungen, dass kritische Wissenschaft gefördert wird. Worunter zum Beispiel auch als Beispiel die Wiedereinstellung von marxistischen Lehrstühlen gehört, die zum Beispiel, brauchen Sie nicht so zu lachen, die zum Beispiel in der Politikwissenschaft, meines Wissens, wo es keinen einzigen in der ganzen Bundesrepublik mehr gibt, was eben daran liegt, dass die Universität auch als ideologischer Staatsapparat funktioniert, über den eine gewisse Ideologie hegemonial transportiert wird und der eben andere Meinungen systematisch ausschließt. Ich glaube, das kann man sehr gut nachweisen. Und gab es da, also ich kann mich nicht erinnern, dass es da vom Rektorat mal irgendwie eine Stellungnahme zugegeben hat, dass man sowas mal fördert. Also es hat jetzt nicht direkt mit dem Thema Kriegstreiberei hier zu tun, aber um mal den Hintergrund dieses Pluralismusarguments aufzuzeigen, das komischerweise immer nur dann kommt, wenn es um weniger fortschrittliche Meinungen geht, dass die gefordert werden sollen. Also ich glaube, man kann sich darüber bewusst sein, was Universitäten auch für eine Rolle spielen. Aber wenn man sich darüber bewusst ist, kann man dem auch entgegenwirken und da könnte das Rektorat eine positive Rolle spielen.
Mal sammeln.
Bitte?
Soll man das mal sammeln?
Und Sie machen dann eine Stellungnahme. Gut.
Ja, also ich würde gerne auf zwei Begrifflichkeiten aufgreifen. Zunächst mal, weil es jetzt schon oft in der Debatte so angeklungen ist, ich bin nicht der Meinung, dass Wissenschaftlichkeit oder wissenschaftliche Kompetenz von vornherein Objektivität garantiert, in keiner Weise. Und es, nur weil jemand wissenschaftlich sich in einem Thema auskennt, ist er deswegen noch lange nicht ethisch kompetent, dieses Thema von einem ethischen Gesichtspunkt aus zu diskutieren. Für jede Bombe, die gebaut wird, benötigt Hunderte von Wissenschaftlern, die sich an der Entwicklung dieser Bombe beteiligen. Wer würde auf die Idee kommen, zu sagen, dass die wissenschaftliche Kompetenz von einem Physiker oder von einem Maschinenbauer ihn auch ethisch kompetent macht? Das halte ich für eine völlig absurde Argumentation. Und
ich kann kurz eingreifen, dazu würde ich nämlich gerne ein Beispiel bringen. Es gibt nämlich ein wissenschaftliches Institut, das bezahlt wird von Shell. Die haben 120 Abhandlungen geschrieben über die Auswirkungen von Benzin und Öl für die Umwelt. Und wenn Sie glauben, in jedem dieser 120 Abhandlungen kommt raus, dass das überhaupt nichts mit Klimaerwärmung zu tun hat. Da wird überhaupt kein Zusammenhang existiert. Es gibt auch von der Greenpeace-Namen, gibt es 26 verschiedene Studien darüber. Sie werden es jetzt kaum glauben, da kommen alle 26 auf das Ergebnis, das ist, was damit zu tun hat. Das sind alles Wissenschaftlerinnen, die, deren Ruf ansonsten eigentlich nicht in Frage zu ziehen ist. Also die haben auch ansonsten so Abhandlungen geschrieben, die durchaus hier an unserer Universität sogar gelesen werden. Also so viel zum Thema, dass es gar nichts damit zu tun hat, bei wem eine Wissenschaftlerin, ein Wissenschaftler angestellt ist und von wem er bezahlt wird und was das für Auswirkungen haben kann auf die Ergebnisse.
Gut, so viel zum Thema, also ich wollte zwei Punkte eigentlich anbringen, so viel zum Thema Objektivität und Wissenschaft. Der zweite Begriff, der in der Stellungnahme des Rektorats auftaucht, an dem ich extrem Anstoß nehme, ist der Begriff der Zensur. Ich halte es für völlig zynisch, die Durchsetzung der Zivilklausel als Zensur zu bezeichnen. Der Prozess, der zur Formulierung der Zivilklausel geführt hat, ist wahrscheinlich der demokratischste Prozess, der an der Uni Tübingen seit der Abschaffung des Asters stattgefunden hat. Und die Durchsetzung von so einer Regelung als Zensur zu bezeichnen, ist hochgradig zynisch.
Gibt es noch da weiter direkt jetzt auch zur Stellungnahme? Ja, bitte, 20 von Sie.
Ich würde den auch relativ anschließen. Ich finde es auch ein bisschen in die Breite gezogen, wenn man über das Thema des Seminars spricht. Das ist, also denke ich mal, hier gar nicht Gegenstand der Diskussion, sondern es geht um die Kompetenz. Und wenn man da eben in der Argumentation die Zivilklausel heranzieht, dann frage ich mich doch, wenn es so relativistisch angegangen wird, was für eine Bedeutung diese Zivilklausel überhaupt hat. Also wenn man die konkret nicht umsetzen kann, wenn es tatsächlich beziehungsweise die Diskussion vorantreiben kann, denn, da denke ich mal, ist es auch eine Chance, mal herauszufinden, was die Zivilklausel überhaupt für einen Inhalt und für eine Bedeutung für die Uni hat, außer dass es vielleicht ja, als Schmuckstück sozusagen in der Präambel verwendet wird. Und mein zweiter Punkt zum Thema interkulturelle Begegnungen, wenn man eben die Arbeit von Ethnologinnen im militärischen Bereich so darstellen möchte, möchte ich doch mal anmerken, dass die Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan nicht eingeladen wurden.
Bitte?
Das ist korrekt.
Es geht auch immer darum, den Vorwurf uns gegenüber, wir würden doch wollen, dass dieses Seminar verboten würde, eben diese Zensurgeschichten. Es geht gar nicht darum, dass das Seminar im Nachhinein jetzt verboten wird, sondern es geht generell darum, dass solche Seminare mit der Herangehensweise schon von vornherein nicht gestattet werden. Weil da geht es jetzt, es geht nicht um das Thema, es geht wirklich darum, vielfältig darauf zu diskutieren, das ist keine Frage, aber doch nicht von einer Bundeswehrangestellten, die in Sachen Ethik jetzt auch zum Beispiel diese auch im Krieg die beschönigenden Möglichkeiten friedfertiger Begegnungen im Ausland solche Floskeln benutzt. Also lassen sich solche Floskeln gut mit einer Zivilklausel, die friedliches Zusammenleben befürwortet, natürlich schön verbinden, aber das zeigt wohl eindeutig schon die Tendenz, in die Veranstaltung geht.
Ja, deshalb.
Also ich würde nochmal versuchen wollen, die Debatte ein bisschen zuzuspitzen auf einen speziellen Punkt. Und zwar nämlich, ich denke, es sind jetzt viele Argumente auch gebracht worden oder von Anfang an ging es eigentlich darum, Frau Lanik als eine Person hinzustellen. Es wurde versucht, mit irgendwelchen Verbindungen, irgendwelchen E-Mails, die gefallen sind, geschrieben wurden und abgefangen wurden oder wie auch immer, wurde versucht, sie jetzt als eine Person hinzustellen, die das nicht befähigt ist, ein Seminar wertfrei zu führen. Jetzt würde ich auch sagen, ich würde mich dem auch anschließen, dass Wissenschaft als total objektive und dem Politischen völlig enthobene Veranstaltung nicht möglich ist, per se nicht möglich ist, auch deswegen, weil Wissenschaft in dem Moment, in dem Wissenschaft produziert wird, in dem gedacht wird und in dem Gedanken ausgesprochen werden und verhandelt werden, in dem Moment sind sie auch politisch. Ich würde aber trotzdem dafür plädieren, zu sehen, dass man, dass die Menschen, die hinter dem stecken, hinter dem Wissenschaftler stecken, immer verschiedene Rollen beinhalten, ne? Und immer verschiedene Rollen spielen. Und ich würde auch sagen, dass man grundsätzlich davon ausgehen soll oder davon ausgehen darf, dass jetzt auch in unserem Fall Frau Lanik in der Rolle als Wissenschaftlerin ein Seminar leiten kann und nicht in der Rolle als Bundeswehrangestellte. Ich denke, es wäre durchaus anders, wenn man sagen würde, das Seminar ist gesponsert beispielsweise. Es wurde gerade eben gesagt, es ist ein Institut, das gesponsert wird oder bezahlt wird von Shell. Das ist nochmal eine ganz andere Art von Konflikt, in dem sich dann ein Wissenschaftler steht. Und dieser Konflikt, der ist auch ein gängiger Konflikt, auch in der Wissenschaft, die durchaus auf Sponsoring angewiesen ist. Ne? Aber in diesem Fall ist es meines Wissens nach nicht so. Und ich persönlich kenne Frau Lanik als Dozentin. Ich kenne sie als Dozentin, in deren Seminar ich das Seminar besucht habe an dieser Universität, in dem am meisten diskutiert wurde, mit am wenigsten, diskursverengendem Eingriff des Seminarleiters. Das muss ich einfach so auslassen. Also persönlichem Eindruck auch nochmal sagen. Und deswegen würde ich dafür plädieren, jetzt die Diskussion zu versuchen, mal davon abzu... also wenn jetzt beispielsweise gesagt wird, Frau Lanik, Sie sagen ausdrücklich, dass Sie Kriegsvorbereitung... natürlich kann sie das machen, oder ist es möglich, dass sie auch kriegsvorbereitend tätig ist in irgendeiner Art und Weise. Aber das sagt nur nichts aus. Das sagt... zu dem, das sagt, zu dem, zu der Frage, ob sie befähigt ist, dazu ein Seminar zu leiten, finde ich, sagt das nichts. Diskreditieren das aus.
Ich habe jetzt noch 4 Meldungen hier erstmal und dann würde ich sagen, nehmen erstmal die angesprochenen Stellungen auch zu dem, was gerade diskutiert wurde. Also ich habe zum einen Sie auf meiner Liste, die haben sich vorhin gemeldet. Da waren Sie.
Ja, ich möchte noch gerne auf die Stellung vom Rektorat noch kurz eingehen und auf das, was meine Kommilitonin gesagt hat. Ich zitiere kurz direkt das Rektorat. In einer Demokratie wie der Bundesrepublik Deutschland sind alle Meinungen, die nicht gegen die freie demokratische Grundordnung verstoßen, zuzulassen in dieser Form. Also was ich auch interessant finde, auch von dem, was du gesagt hast, ich finde das relativ naiv, also gerade an unserer Universität, wo also bereits in den 80er Jahren Michel Foucault hier eigentlich Einzug gefunden hat, da findet momentan Lesungen statt von ihm in Politik, in Philosophie, in Soziologie, in Geschichte. Also ich zitiere niemanden, der irgendwie irgendwo was veröffentlicht hat und nicht interessant ist, sondern es wird hier an der Uni frei diskutiert. Und er hat auch festgestellt, wenn ich das mal so frei zitieren darf, dass der Diskurs etwas unglaublich wichtig ist und der Diskurs an sich schon eine politische Meinung konstruiert. Das heißt, wenn wir hier nämlich anfangen, Leute von der Bundeswehr einzuladen und Fragestellungen zu stellen, wie Militär, und dann beginnt bereits der Diskurs, sich in eine Richtung zu bewegen. Es wird bereits Normalität im Diskurs, dass wir über Militäreinsätze reden und der Diskurs verschiebt sich, nämlich noch dahin, wo er vor 10, 20 Jahren stand. Warum hat Deutschland überhaupt eine Bundeswehr? Ist es überhaupt richtig, Jugoslawien, dass Deutschland wieder Kriege führt? Weil eigentlich steht in unserem Grundgesetz, dass wir unsere eigene Armee nutzen und unsere Verteidigung einsetzen dürfen. Was hier also passiert, ist ein massiver, was hier massiv passiert, ist eine Diskursverschiebung hin zu einer Militarisierung der Gesellschaft. Und das ist etwas, was wir nie aus dem Auge verlieren dürfen.
Also der letzte, stimmt hier zu, wir dürfen es nicht aus den Augen verlieren. Aber zum anderen möchte ich sagen, hilft es uns, wenn wir nicht drüber reden?
Frage
jetzt bitte nicht, er hat mich gerade direkt angesprochen.
Die Frage ist, über was wir reden. Wir reden hier nämlich jetzt schon darüber, inwieweit Ethnologen dem Militär hilfreich sein können beim Militäreinsätzen. Das heißt, der Diskurs findet schon lange nicht mehr auf dem Terrain statt, warum haben wir eine Bundeswehr. Hier findet keine einzige Veranstaltung statt von Friedensforscherinnen zu Themen wie, warum haben wir eine Bundeswehr, Abschaffung der Bundeswehr. Es finden keine Seminare statt, die Frage, wie ist die Ethnologie einzusetzen, zum Beispiel in der Friedensforschung, sondern es findet explizit statt zur militärischen Forschung.
Ich finde auch dazu
veranstaltet.
Ja,
also, ja.
Aber Sie waren
tatsächlich dran. Ich möchte auf meinen Vorredner noch kurz eingehen. Also irgendwie, ich finde es ziemlich absurd. Also heißt das jetzt, man lässt jedes Seminar von jeder Person erstmal zu und guckt, also bis irgendwie was ganz arg Menschenverachtendes fällt und dann sagt man auch, schade, das hätte man eigentlich doch nicht gedurft. Heißt es nicht, okay, aber da muss es ja die Möglichkeit geben, Leute aufgrund einer Vorgeschichte zu einem bestimmten Thema auszuschließen. Also man wird jetzt zum Beispiel auch nicht den Udo Vogt, den NPD-Vorsitzenden zur Antisemitismusforschung referieren lassen wahrscheinlich. Ja, dann wird er wahrscheinlich sagen, dass es verfassungswidrig ist. Ja gut, das könnte ich auch sagen, der Angriffskrieg ist auch nach § 26 des Grundgesetzes verfassungswidrig und wird übrigens mit bis zu lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft, wer das vorbereitet oder daran teilnimmt, würde die Frau Lahnig auch betreffen wahrscheinlich.
Ich möchte halt nochmal sagen, dass Frau Lahnig eine Wissenschaftlerin ist. Aber bitte gleich, Frau Lahnig. Ich sammle erst noch und dann
für mich ist jemand, der bei der Bundeswehr arbeitet, nicht primär Wissenschaftler, sondern Soldat. Das ist ganz einfach, völlig egal, was man da macht.
Sie haben ja auch einen Dienstgrad, oder?
Jetzt sind Sie auch dran. Sie haben bitte. Jetzt hatten Sie sich gemeldet.
Ja, ich wollte nur sagen, also es ist ungefähr eine ähnliche. Das ist ungefähr eine ähnliche Frage ans Rektorat. Können Sie in einer Art Gedankenexperiment sagen, gibt es überhaupt irgendeine Veranstaltung, die unter diese Zivilklausel fallen würde, sodass man nicht erst post festum feststellen kann, ob es drunter gefallen wäre, sondern im Vorfeld? Können Sie sich irgendeine vorstellen? Weil wenn es nämlich gar keine gibt, dann fragen wir, für was das in der Präambel steht.
Ja. So, jetzt noch die letzte Frage stellen, die war nicht nett, war leider von Frau Hölzchen. Dann lasse ich Sie meinetwegen beide gerne auf, wenn es wichtig ist. Ja, dann erst Sie.
Thema Sponsoring kam gerade auf. Also von wem wird denn die Veranstaltung und der Dozenten bezahlt in dieser konkreten Veranstaltung?
Ja, vielleicht kann ich dazu Stellung nehmen. Also diese Lehrveranstaltung wird nicht bezahlt, weder von der Universität noch von der Bundeswehr, sondern sie ist von Frau Lahnig angeboten, ohne Dienstausgleich, wie das auch bei Lehraufträgen eigentlich so gedacht ist, dass man Leute aus der Praxis holt und sie dafür höchstens mit einem kleinen Honorar noch versieht, aber Lehraufträge werden eigentlich nicht richtig bezahlt.
Frage ich mich ja, also es sind jetzt geplant 3 Blog-Veranstaltungen, Wochenends, ja. Ist ja schon eine Menge Zeit, da ist es dann also eigentlich, haben Ethnologen in der Bundeswehr gar nicht so viel zu tun, dass quasi,
genau so ist es, müsste
man sich noch eher gar nicht vorstellen.
Dann der letzte Beitrag von vorhin.
Ich glaube, das ist überhaupt das Problem, dass wir jetzt, oder ich persönlich jedenfalls nicht genau weiß, was genau Frau Lanigs Tätigkeitsbereich in der Bundeswehr sind. Und deswegen bin ich auch mitunter in dieses Seminar, oder komme ich in dieses Seminar, um darüber mehr zu erfahren. Und bevor ich nicht genau weiß, was sie dort machen, dann kann ich mir auch nicht so wirklich eine Meinung bilden und kann das auch nicht im Voraus verurteilen. Und ich nehme jetzt auch mal an, also wie gesagt, ohne jetzt Ihre Position zu kennen, aber ich denke, dass es generell auch die Chance von Ethnologen ist, eben gerade, ich befürworte auch keine militarisierenden Einsätze. Ich glaube, das ist auch eine ganz andere Debatte, die sich generell mit der Frage beschäftigt, was ist mit der Bundeswehr? Also wie entwickelt sie sich auch gerade in den letzten Jahren? Und wenn jemand bei der Bundeswehr eingestellt ist, klar, oder ich denke, wenn sich jemand, egal in was für einem Unternehmen, in einer Organisation bewirbt, dann ist das oft natürlich in der Annahme, dass er mit den Vorstellungen, auch ethischen Vorstellungen dieser Organisation übereinstimmt. Aber es gibt auch durchaus Fälle, wo das nicht der Fall sein muss und wo man sich irgendwie denkt, ich gehe jetzt dahin, um eben meinen Beitrag zu leisten, dass etwas in dieser Organisation an deren Denkweisen endet.
Darf ich nur ganz kurz, weil es ad hoc ist. Es ist auch nur ein Satz. Genau das, was du sagst, zeigt doch, dass es keine freie, gleiche Diskussion ist. Du sagst, ich weiß nicht, was die tut, sie soll es mir erklären. Das ist eine asymmetrische Diskussion. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn es einen neutralen Seminarleiter gibt und der sie als Expertin für das, was man da tut, einlädt.
Du weißt doch nicht, ob sie ein neutrales Seminar führt oder nicht. Ich habe den
das weißt du auch nicht.
Nein, aber
im Nachhinein.
Es gibt aber genug Gründe, davon auszugehen, dass es nicht tut.
Ich glaube, der Punkt ist klar geworden. Jetzt würde ich sagen, wir hatten mehrere Beiträge gesammelt, dass vielleicht erst das Referat noch mal stellen wird.
Zur Wissenschaft und damit zur Universität gehören kritische Auseinandersetzungen mit Themen. Ich denke, das sollte selbstverständlich sein, sonst wäre es nicht möglich, beispielsweise sich kritisch mit dem Dritten Reich auseinanderzusetzen, dass solche Themen aufgearbeitet werden. Ich denke, das ist das Wesen einer Universität, dass man sich mit solchen Themen bewusst und kritisch auseinandersetzt. Das ist auch Thema in diesem Seminar. Deshalb haben wir auch im Rektorat gesagt und begrüßt, dass beispielsweise Herr Harms hier dabei ist, um mit diesem Thema Ethik und Militär sich kritisch auseinanderzusetzen. Von daher hat das Rektorat kein Problem mit diesem Seminar. Und wir sehen auch kein Problem mit der Zivilklausel, wie es im Senat ausführlich diskutiert wurde. Es gibt sicherlich bestimmte Themen, wo wir als Rektorat sagen würden, sowas passt nicht zur Zivilklausel, das gehört nicht an eine Universität. Ich denke, da kann man viele Beispiele finden und konstruieren. Zum Pluralismus gehört nicht, wenn die marxistische Aktion fordert, dass man einen marxistischen Lehrstuhl einrichtet, dann kann man viele ideologische Lehrstühle einrichten.
Damit haben wir jetzt nichts zu tun, ne?
Keine Forderung von dem.
Damit können wir sehr viele Lehrstühle an der Universität einrichten. Wir haben viele Wünsche, viele Lehrstühle, wo wir einrichten könnten. In der Politikwissenschaft versucht man sich ideologiefrei und kritisch mit Ideologien auseinanderzusetzen, wie sich für eine Universität gehört. Vorher wurde geäußert, der ASTA wurde abgeschafft. Der ASTA wurde nicht abgeschafft. Der ASTA haben wir an der Universität. Was wir vielleicht nicht haben, ist eine verfasste Studierendenschaft, wo es Zwangsbeiträge gibt, der Studierende.
Ja, vielen Dank. Jetzt hätte, glaube ich, am besten Frau Lahn.
Aber nur eine Entgegnung aus von Ihnen kam dies, dass dieser Ansatz der interkulturellen Kompetenz in der Ausbildung für Bundeswehrsoldaten, dass dies also eine Verniedlichung des Beitrags der Ethnologie im Militär sei. Also dies ist überhaupt nicht Absicht im Seminar. Und wenn Sie die Seminarlektüre genauer anschauen, dann sehen Sie, dass vor allem in dieser Diskussion aus dieser AAA selbstverständlich auch auf die jetzt weniger niedlichen, nachgefragten Beiträge der Ethnologie, dass die im Seminar berücksichtigt werden. Also das wäre, ich habe auf diese Frage nach dem Tipp für die Soldaten, mehr auf Verwandtschaft zu achten, geantwortet. Und das ist natürlich, wäre dies wieder eine Verkürzung, wenn Sie dies jetzt als meine Vorstellung von ethnologischem Beitrag im Militär verstanden hätten.
Gut. Wir müssen gerade mal eben klären, wie wir weitermachen. Wir haben ja auch noch ein Programm und weitere Beiträge, zum Beispiel von Frau Natschmaradi, von Herrn Harms und von Ihrem Kommilitonen. Die sollten ja auch noch zu Wort kommen lassen.
Ich bin kein Student mehr, steht.
Ah, Sie sind kein Student. Okay, gut, ja. Wenn wir jetzt einfach weiter diskutieren, wir sind ja schon mitten im Thema, dann haben diese Redner überhaupt keine Möglichkeit mehr, das darzustellen. Ich bin sicher aber, dass alles, was Sie jetzt sagen wollen, ja gleich auch nochmal angewendet werden kann. Wäre es für Sie in Ordnung, dass wir jetzt vielleicht erst Frau Natschmaradi kurz die Möglichkeit geben, das darzustellen, was sie über die DGV sagen möchte, und dass wir dann anschließend weiter diskutieren, vielleicht auch irgendwann mal eine Pause machen. Diese anderthalb Stunden Rhythmus, den merkt man ja schon als Professor, irgendwann, der geht in Fleisch und Blut über. Also, dass wir jetzt so 10, 15 Minuten oder ich weiß nicht, wie lange Frau Natschmaradi spricht, so kurz für Rhythmus.
Aber, ja? Also, die Erwiderung vom Rektorat, die fand ich jetzt dermaßen inkompetent und wirr, dass man das eigentlich nicht so stehen lassen kann. Also, ja, ich möchte auch da explizit in Frage stellen, dass das Rektorat personell richtig besetzt ist.
Dass Sie Ihre Position dann nach dem Beitrag von Frau Natschmaradi noch mal aufschreiben.
Ja, dann machen wir noch einen Redner, bis jetzt noch die Leute sich melden und dann hören wir auf.
Ja, also gut, dann ist das jetzt gut, wenn wir da noch, dann machen wir es so. Wir hören Sie drei jetzt noch an, ja? Vier. Aber bitte kurz und dann machen wir eine Pause und dann geht's weiter. Okay, gut. Jetzt Sie.
Ja, also ich glaube, dass die Argumentation vom Rektorat automatisch hinfällig macht. Sie versucht nämlich, den eigentlichen Vorwurf immer wieder zu verschleiern. Es geht nämlich nicht darum, ein gewisses Thema nicht zu thematisieren. Also Ethnologie im Militär kann ja schon ein wünschenswertes Thema sein. Es geht um die Person und die Frage, ob eine Person, die die Funktion beim Militär eingenommen hat, dieses Seminar leiten kann. Und daher möchte ich das Rektorat auffordern, sich darauf zu beziehen und nicht dauernd wieder zu versuchen, zu sagen, wir wollten verbieten, dass da das Militär thematisiert wird oder so. Natürlich muss es thematisiert sein, ansonsten kann man es nicht kritisieren.
Darf man an dieser Stelle mal eine Gegenfrage stellen? Was tun Sie, wenn im Studium Generale... Hast du mal einen Prorektor? Was tun Sie, wenn im Studium Generale... Was tun Sie, wenn im Studium Generale ein Kollege der Bundeswehr Hochschule auftritt? Verbieten?
Hochschule.
Ja, wir hätten sich auch dagegen. Ja, dann wären wir natürlich auch dagegen. Ja. Und jetzt, da meinen Sie, dass ein Rektorat in diesem Falle, das dem Grundgesetz verpflichtet ist, einschreiten darf und nur wegen der Mitgliedschaft an einem demokratisch legitimierten, im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sich befindenden Institut zu lehren. Deswegen das Auftritt eines solchen Kollegen zu verbieten.
Wenn die Präambel eines Zivilklaus verabschiedet, ja. Also ich finde den Reis schon ein ganz anderer Fall.
Jetzt ein weiteres, Aber ich werde auch da nicht weiter das sachlich vertiefen, aber eines. Die Zivilrechtsklausel selbst ist rechtlich ausgesprochen umstritten. Sie ist von denjenigen, die sie zuerst einführen wollten, von den Universitäten, von den Kritikern der Universitäten, die sie einführen wollten, als verfassungswidrig bezeichnet worden, als im Konflikt mit der Wissenschaftsfreiheit steht. Der Auffassung bin ich auch nicht, und es gibt ein Gutachten von meinem Kollegen Benninger, Professor in Frankfurt, war auch Rektor der Universität in Frankfurt, war ein früherer Lehrer, der sie als verfassungswidrig dargestellt hat. Und das Problem steht in der Tat dort, wo sie die Abgrenzung zwischen Wissenschaftsfreiheit und grundgesetzlicher Wissenschaftsfreiheit und diesen Aussagen der Zivilklausel führen müssen. Und in dieser Situation, in dieser Konfliktlage stehen wir als Rektorat täglich. Und der Unterschied ist dort, wo reflektiert wird über etwas, was mit Militär und Krieg zu tun hat, oder dort die Grenzlinie ist da, wo nicht mehr reflektiert wird, sondern das Gegenstand der Arbeit ist. Da sehe ich einen Unterschied. Und deswegen hier wird, so sehen wir dieses Seminar, hier ist das Thema Gegenstand der Reflexion. Und nicht, Sie sagen es ja selbst, nicht der Rekrutierungswille oder etwas anderes. Wir können auch darüber reden, wo tatsächlich Beispiele zu finden sind, bei denen man sagt, die Zivilklausel greift ein. Wir haben es in der Universität Tübingen mit unserer Ausrichtung etwas leichter, weil bei uns diese Zivilklausel, weil wir Fachbereiche haben, die nicht so sehr in den Konflikt kommen. Technische Universitäten haben es diesbezüglich, sieht es anders aus. Und dort liegen auch die meisten Beispiele, bei denen man sagen kann, hier ist die Zivilklausel verletzt. Aber wir haben umgekehrt, und das müssen Sie sehen, die Aufgabe, hier in der Tat beide Seiten zu sehen und das unter dem Gesichtspunkt der Freiheit der Wissenschaft. Das ist eine Aufgabe, die wir umgekehrt auch verpflichten sollen.
Also ich möchte nochmal auf das, was der Herr mit der Krawatte gesagt hat. Wie heißen Sie? Rot? Irgendwas? Rotbarsch oder so. Das zum Postulat der Ideologiefreiheit. Ich halte das für nicht haltbar. Und wenn Sie da dermaßen große Defizite haben, dass Sie das nicht wissen, dann möchte ich explizit in Frage stellen, ob Sie als personelle Besetzung des Rektorats wirklich geeignet sind. Also Ideologiefreiheit ist doch immer nur eine Beschränkung des Diskurses durch den Mainstream, weil der Mainstream immer der ist, der sich selbst als die Nicht-Ideologie definiert und alle anderen als Ideologie. Und sowas hier ist keine Ideologie. Also wenn Bundeswehrangestellte hier ein Seminar halten dürfen, dann gehen sie davon aus, dass es ideologiefrei ist. Aber wenn jemand mit einem marxistischen Hintergrund das tut, dann ist es automatisch ideologisch. Und dann muss es verboten werden. Und das hat mit Zensur natürlich überhaupt nichts zu tun, oder?
Ich habe es echt nicht begriffen. Vielleicht erklären Sie es mir. Ich möchte gerne nochmal daran plädieren, dass sich bitte auch die Angehörigen des Rektorats an die Rednerliste halten. Wir wollen hier einen gleichberechtigten, freien Diskurs führen. Das heißt, melden Sie sich bitte auch. Ich halte es für völlig unsinnvoll und ungerecht, hier irgendwelchen Leuten eine privilegierte Stellung in dieser Debatte einzuräumen. Und ich wollte noch... Sie hätten sich ja melden können, jederzeit. Wir hatten eigentlich gesagt, kurze Beiträge, Fragen ans Rektorat. Sie können sich ja jederzeit melden, hat ja niemand was dagegen. Es gibt noch eine Sache, ich wollte mir in der Debatte hier sämtliche NS-Vergleiche sparen, weil ich sie für nicht sehr zuträglich halte. Aber Sie haben ja schließlich gesagt, die Universität muss sich zum Beispiel auch mit Themen, die das Dritte Reich betreffen, kritisch auseinandersetzen. Selbstverständlich muss sie, das ist ihre Pflicht. Aber Sie werden doch auch nie auf die Idee kommen, auf eine Veranstaltung, die sich kritisch mit dem Dritten Reich auseinandersetzt, von einem ehemaligen NSDAP-Kader ausrichten zu lassen. Also Ihre Argumentation ist in der Hinsicht vollkommen absurd.
In jeder Hinsicht vollkommen absurd. Also, ja.
So, jetzt waren Sie.
Ich wollte auf diesen einfach von Frau Dr. Lanek nochmal eingehen, von wegen interkulturelle Kompetenz oder Begegnung und Verniedlichung. Also es ging mir eigentlich gar nicht um Verniedlichung. Es gibt sicher Tätigkeiten mit Ethnologen in Krisengebieten oder in Kriegsgebieten, sagen wir mal, die durchaus sinnvoll sind. Aber was ich vorhin schon gesagt habe, was ich gerne wiederhole, dass die Bundeswehr wurde nicht eingeladen, ja, und interkulturelle Kompetenz, beziehungsweise Begegnung, wer begegnet denn da wem? Das ist die Frage. Und da würde ich auch gerne mal den Bogen zur Stellungnahme des Rektorats nochmal schlagen. Für mich, besteht eben in der Zivilklausel eine Möglichkeit, sage ich mal, sich gegen Militarisierung, gegen Krieg, gegen bewaffneten Konflikt, wie man es auch immer nennen möchte, zu positionieren. Und nachdem das durchaus von einigen Studenten an dieser Universität befürwortet wurde und eben auch beschlossen wurde, frage ich mich, also wo fängt Demokratie an, was respektiert man, was ist einem wichtig, wenn das nicht verfassungswidrig ist, dieses Seminar, das ist überhaupt nicht das Thema. Also das finde ich auch ein bisschen zu weit gegriffen, ehrlich gesagt.
Gut, damit können wir doch jetzt vielleicht eine kleine Pause einfügen, bevor dann Frau Natschwa-Wadi vortritt. Ich würde sagen, wir treffen uns in genau 10 Minuten wieder hier. Um 20 vor 11 geht es weiter.